Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, the Insta-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich spreche hier mit Schwalbe-Athleten aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country oder vom Triathlon zum Gravel-Racing. Und heute spreche ich mit einem der beiden Gründer der Simplon Trailblazers, Basti Stark. Er ist im Team für den Aufbau des Teams und die ganze mediale Komponente zuständig. Da er seine Wurzeln im Motorsport- und Basketballbereich hat, möchte ich von ihm wissen, was genau sind eigentlich die Unterschiede? Warum haben sie ein Mountainbike-Team gegründet und wie wird sich Enduro in den nächsten Jahren weiterentwickeln? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pumped. Herr Basti, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen und super cool, dass wir uns vor allen Dingen auch hier mal gegenüber sitzen. Normalerweise nehme ich ja viel mit Leuten auf, die irgendwo unterwegs sind, aber durch einen Zufall ist es ja tatsächlich so, dass wir eigentlich so ein bisschen aus dem gleichen Ort kommen, oder? Aus Lichtenfels. Was ist so deine Geschichte mit Lichtenfels?
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin tatsächlich in Lichtenfels geboren und bin hier in der Gegend aufgewachsen, auf dem Land. Und bin schon immer hier sozusagen. Ich war dann zwischendurch mal in München, 8 Jahre Studium und Arbeit. Und jetzt bin ich seit einigen Jahren wieder selbstständig im Sportmarketing und seitdem auch wieder hier. Wohne aktuell in Bamberg, also wir sind kurz auseinander sozusagen.
Es ist spannend, ne? Wir sind irgendwie, das sind wirklich so 20 Minuten auseinander. Du kommst eigentlich von hier. Trotzdem haben wir es noch nie geschafft, uns zu treffen und vor allen Dingen noch nie miteinander Rad zu fahren, obwohl es hier so unglaublich gute Möglichkeiten gibt. Es liegt natürlich auch daran, ich hatte dich gar nicht irgendwie so hier verortet, weil du bist ja in der Bikebranche schon einfach sehr, sehr lange unterwegs und man kennt dich natürlich. Aber ja, ich hatte dich irgendwie nicht hier verortet.
Ja, genau. Also ich bin jetzt auch schon seit 2017, glaube ich, konkret in der Bike-Branche und komme aber ursprünglich auch aus anderen Sportarten. Also ich habe ja, wie gesagt, eine Sportmarketing-Firma, mache das jetzt, glaube ich, schon seit 12, 13 Jahren. Mhm. Darf ich es schon machen, muss man sagen. Ist ja echt ein Megathema, ein spannender Job. Und ich glaube, das war dann auch dadurch, dass ich einfach woanders erst unterwegs war, in einem anderen Kosmos. Und ich habe dich aber auch natürlich schon immer so ein bisschen verfolgt. Wir sind uns irgendwann mal, glaube ich, beim Joggen entgegengekommen, so unbewusst. Und genau, umso cooler ist es jetzt, dass wir uns auch mal persönlich sehen.
Voll. Genau. Das, worüber wir natürlich gleich sprechen, ist dein Team, die Trailblazers. Aber vorher möchte ich einfach noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Weil, wie gesagt, du bist ja schon länger unterwegs. Ich glaube, die ersten Bilder auf Instagram sind aufgetaucht mit einem Rad 2018. Und warst du denn vorher auch schon radaffin oder hat sich das dann erst entwickelt?
Es hat sich tatsächlich wirklich erst durch meinen Job in der Bikebranche, durch meine Tätigkeiten in der Bikebranche entwickelt. Und zwar durch jemanden, den man immer wieder hört, Guido Tschuk, jeder kennt ihn. Dadurch bin ich quasi damals auch in die Bikebranche gekommen. Also ich habe eben die Anfrage bekommen, dass ich mit dem Guido zusammen und auch für seinen damaligen Bikesponsor so ein bisschen das Sportmarketing-Thema aufbauen soll. Mhm. Und dadurch bin ich immer tiefer reingerutscht. Also mich hat es dann auch richtig erwischt. So der Klassiker, man macht die ersten Geschichten zusammen, arbeitstechnisch, dann hat man relativ schnell selber ein Rad. Und dann ist man auf einmal das erste Mal in einer Bike-Region unterwegs. Und dadurch, dass es dann auch die tägliche Arbeit wurde, war ich da echt schnell gefangen. Und heute ist es jetzt schon seit dem Start eigentlich mein Hobby Nummer 1. Ich bin fast jeden Tag auf dem Rad und versuche, überall runterzukommen.
Okay. Du hast ja am Anfang für eine, ja, ich würde sagen, reine E-Bike-Brand gearbeitet. Jetzt mit eurem Team habt ihr natürlich vor allen Dingen Biobikes. Wie schaut denn aber dein persönliches Radfahren aktuell aus?
Ich habe drei verschiedene Disziplinen quasi, die ich mache. Ich hatte ein klassisches Trailbike, das ich dann aber meistens nur zum Runterfahren benutzt habe, wenn ich mal irgendwo in einer Bike-Region oder so war. Dann habe ich jetzt über unseren Bikesponsor, über Simplon, habe ich ein E-Bike. Da bin ich viel zu Hause auf den Hometrails und so unterwegs. Oder wenn ich dienstlich mit dem Team und so unterwegs bin, dann habe ich das natürlich auch immer dabei. Und mein Hauptbike aktuell, weil es einfach vom Time-Management am besten ist, man kann direkt von zu Hause losstarten, ist ein Gravel-Bike.
Okay.
Also auf den drei Fahrrädern bin ich unterwegs. Eins mit E und zwei Bio-Bikes.
Okay, das heißt, du verbringst schon auch einiges an Zeit auf dem Rad. Es ist ja ganz oft so, jemand kommt in die Bike-Branche, weil es ein Hobby ist und ab dann fährt er kein Rad mehr. Aber das ist, scheint bei dir nicht so zu sein.
Es klappt zum Glück noch ganz gut. Ich glaube, dadurch auch, dass ich selbstständig bin, kann ich es mir ganz gut einteilen und ich nutze jeden Slot, den ich kriege, um mal ein bisschen auf dem Sattel zu sitzen. Ja.
Seit 2017, 2018 bist du in der Bike-Branche, beschäftigst dich sehr, sehr viel damit. Also immer noch mit anderen Sachen, aber vor allen Dingen Thema Bike. Deine Company, Team Strong, ist aber schon, oder Team Stark, ist, genau, so rum, ist aber schon seit 2015, ja, ne? Genau, seit 2015 am Start. Was hast du denn vorher gemacht?
Vor Team Stark
noch? Nee, also quasi bevor du dann in die Bike-Branche gekommen bist.
Ja, also ich habe, als ich in meiner Zeit in München, habe ich quasi bei BMW Motorsport angefangen, im Sportmarketing zu arbeiten. Und daraus hat sich dann auch so damals meine Selbstständigkeit ergeben. Ich habe damals schon in die Themen reingeschnuppert, so digitale Vermarktung von Athleten und Profiteams, als es so mit dem ganzen Social Media Game richtig Fahrt aufgenommen hat. Zu alt sind wir schon mittlerweile. und dann habe ich mich selbstständig gemacht, genau 1. August 2015, also es sind jetzt bald schon 9 Jahre, ist wirklich verrückt. Und habe dann BMW Motorsport gleich als meinen ersten Kunden gehabt.
Was ist auch nicht so schlecht, ne?
Genau, also es ging quasi los mit Rennfahrern. Und dann kamen noch, und das ist eigentlich meine Wurzeln, kommen aus dem Basketball, kamen Basketballer dazu, passenderweise von Bamberg. Und mit dem einen arbeite ich bis heute, der ist der Daniel Theiss, der in der NBA spielt und jetzt bald bei den Olympischen Spielen. Ja, und das waren quasi meine Ursprünge. Also es ging so im Motorsport los und im Basketball. Und das ist auch so ein bisschen ein Ansatz, den ich jetzt heute versuche mit einzubringen. Also nicht nur in der Bike-Bubble mit Tunnelblick versuchen, Marketing zu machen und Sportmarketing, sondern eben alles mitbringen aus den anderen Sportarten, weil es sind sehr spannende Sportarten, vor allem so der US-Sport und so.
Ja.
Spannendes Thema, wo man auch im Marketingbereich noch viel lernen kann.
Das glaube ich. Vor allen Dingen ist es ja so, berichtige mich, wenn es anders ist, aber es wirkt von außen immer, ich meine, klar, Motorsport, super strukturiert, da kostet alles ein Vermögen, das heißt, man kann dann nicht so viel ausprobieren. Basketball, gerade NBA, Weltmeisterschaft, ich meine, Deutschland ist da ja gerade aktuell schon sehr, sehr gut, auch mit deinem Jungen da. Und auch das ist natürlich recht professionell, die sehr, sehr viel Geld im Sport. Und dann ist Radfahren, was halt irgendwie immer eine andere Geschichte ist, was halt vielleicht nicht so professionell ist, was der Sport aber vielleicht auch so ein bisschen braucht, oder wie siehst du das?
Ja, also es ist so zwiegespalten bei mir, weil ich glaube, ich konnte trotzdem, sage ich mal, die Vorteile mitnehmen aus den anderen Sportarten, weil ich habe nie im Fußball gearbeitet und ja, das ist dann immer die andere Hausnummer. Jeder muss sich versuchen, so ein bisschen neben Fußball irgendwie durchzusetzen. Das heißt, ein bisschen was konnte ich auch mit in den Radsport mit reinnehmen. Und gleichzeitig, ja, es ist, wie du sagst, es ist auf jeden Fall eine Challenge, sich da professionell aufzustellen. Vor allem jetzt auch, wenn man die letzten, speziell das letzte Jahr anschaut. Ja, da musst du einfach auch kreativ sein und in der Vermarktung halt beweisen können, dass du jetzt nicht nur abhängig von irgendwelchen TV-Übertragungen oder sonstigen Geschichten bist, ja.
Ist es leichter, einen Basketballer zu vermarkten? Wir nehmen jetzt mal so diese ganze Vermarktung von außen, also was du gerade gesprochen hast, TV und so, das nehmen wir mal weg. Aber alleine so die Athleten zu vermarkten, ist es leichter, einen Basketballer, einen Rennfahrer oder einen Mountainbiker zu vermarkten?
Ja, ist eine gute Frage und kommt tatsächlich auch extrem stark auf den Athleten selber an. Also ich habe es über die Jahre auch gemerkt, es ist immer auch eine totale Typsache von demjenigen. Ist es jemand, der selber auch affin für Social Media ist, für diese ganze digitale Geschichte? Oder ist es jemand, der lieber so ein bisschen außerhalb des Rampenlichts unterwegs ist? Klar, jeder muss es heutzutage irgendwie machen. Das heißt, erstens mal ist es Typsache. Und zweitens, ich glaube, was der Vorteil jetzt, wenn man mal speziell auf den Basketball eingeht, ist dann auch trotzdem wieder die Plattform, die man hat, also über zum Beispiel wieder was Thema Übertragungsrechte angeht und Sichtbarkeit. Das ist der eine Vorteil, aber was ich zum Beispiel in der Bike-Branche spannend finde, das ist dann eigentlich auch ein ganz gutes Spielfeld für mich. Du kennst es ja selber von dir auch. Du hast sehr viele Möglichkeiten, mit anderen Marken zusammenzuarbeiten. Ich meine, selbst es geht ja bei deinem Fahrrad los, da hast du 6, 7, 8 Sponsoren, die allein am Fahrrad unterwegs sind. Dann Bekleidung, Protektion und solche Geschichten. Das finde ich eigentlich ganz spannend, was dann wiederum auch so einen echten Vorteil ist, sich so als Athlet und Sportler und Team zu vermarkten. Ja. Und die Branche, die Bike-Branche ist ja, auch wenn es jetzt letztes Jahr nicht so einfach war, ist ja trotzdem keine kleine Branche. Ne?
Nee, das nicht. Ich habe immer das Gefühl, sie ist immer so ein kleines bisschen unprofessionell, was ich aber überhaupt nicht negativ meine, sondern was ich eher positiv meine, weil wenn ich mir Fußballer im Fernsehen anschaue, das ist alles so glatt geschliffen. Da sind wirklich wenig Leute dabei, wo du sagst, ja. Ne? Und im Radfahren ist es halt irgendwie, habe ich nicht das Gefühl, weil da kriegen relativ wenig Leute irgendwelche krassen Mediaschulungen, sondern da sind die Leute einfach so, wie sie sind. Wenn man eure Fahrerin Rafa zum Beispiel nimmt, die redet halt einfach so, wie sie ist, und das finde ich unfassbar sympathisch. Da hast du das Gefühl, in einem Interview bekommst du so ein bisschen den Menschen dahinter zu spüren. Und das ist in so großen Sportarten in meinen Augen nicht so. Und Menschen und Charaktere kann man ja besser vermarkten, oder?
Ja, das stimmt. Also da hast du komplett recht. Mir gefällt es auch total gut an der Arbeit in der Bike-Branche. Es ist halt noch authentisch. Es ist sehr authentisch. Und das ist echt ein guter Punkt, den ich auch nutze oder den die Sportler einfach nutzen und sich auch beibehalten sollen.
Du hast jetzt mit mehreren Athleten dann auch in den verschiedenen Sportarten zusammengearbeitet. Was sind so die größten Unterschiede dieser drei Athletentypen?
Also wenn man jetzt sich zum Beispiel einen Motorsportler anschaut, es ist schon eine verrückte Maschinerie, die da in der Automobilbranche dahinter steckt. Es war für mich eine spannende Lernphase damals. Ich habe da ja sozusagen, ich habe da meine Abschlussarbeit gemacht schon, und dann habe ich da auch das Arbeiten dann direkt angefangen. Es ist eine verrückte, riesige Maschinerie, sehr viel Politik dahinter, Konzernpolitik. Die Sportler, die Fahrer, die sind durchgetaktet. Man sieht es ja manchmal auch in der Formel 1. Die sind ja quasi bis 2 Minuten vorm Rennstart, müssen die für irgendwelche Interviews oder was weiß ich für Geschichten zur Verfügung stehen. Man lernt extrem viel, weil es, wie gesagt, eine große Branche ist, die sehr professionell aufgestellt ist. Mir war es damals dann aber auch echt zu viel. Ich würde nicht mehr tauschen wollen. Wie du es gerade auch gesagt hast, die Bike-Branche ist oft eine chaotische Branche, aber es macht extrem Spaß, halt da drin zu arbeiten und unterwegs zu sein. Bei den Basketballern ist es, denke ich, eine gute Mischung. Also Basketball kämpft auch speziell jetzt in Deutschland gegen König Fußball, so wie man es immer so blöd sagt. Ja, was da natürlich jetzt gerade passiert ist, ist mit der Weltmeisterschaft letztes Jahr extrem spannend gewesen. Was für mich immer super spannend ist, ist eben diesen NBA-Kosmos damit zu erleben mit Daniel.
Das ist bestimmt super crazy so, oder?
Das ist verrückt, ja. Also wirklich, das ist eine der größten Sportligen der Welt. Und wie auch die einzelnen Teams, ich krieg's halt immer mit hinter den Kulissen, weil ich supporte eben auch so im Social-Media-Bereich. Ich krieg dann immer Access zur Media-Abteilung, und die sind super aufgestellt. Da hat jedes Team quasi eine eigene App und eine Cloud, und du kriegst irgendwie kurz nach Abpfiff, kriegst du den Content direkt aufs Handy serviert und kannst halt dann irgendwas machen.
Ja.
Das ist natürlich super. Und was so marketingstrategisch und so abgeht bei den einzelnen Teams und der Liga, da kann man sich einiges abschauen. Das versuche ich jetzt eben gerade auch so ein bisschen zu machen, damit man auch so jetzt für unser Team so ein bisschen sich abhebt vom Rest. Ja.
Ja, das ist super cool. Und ich finde es auch total spannend. Ihr habt ja im im letzten Winter die Trailblazers gegründet und seid damit Hauptsponsor Simplon am Start. War jetzt für mich so ein bisschen eine Überraschung, dass Simplon da irgendwie mit reingeht in den Sport, weil für mich war Simplon lange Jahre eine sehr, sehr coole Brand, aber vor allen Dingen so im Cross-Country-Bereich und so, ne? War jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, ja, die identifizieren sich auf alle Fälle mit den verrückten Bergrunter-Mountainbikern. So. Von daher fand ich das sehr, sehr spannend. Wie seid ihr mit denen in Kontakt gekommen oder wie ist diese ganze Gründung des Teams gelaufen?
Ja, war tatsächlich eine ganz witzige Hintergrundgeschichte. Es war so, dass ich, als ich in der Bikebranche angefangen hatte, ich hatte Simplon gar nicht auf dem Schirm am Anfang. Und dann haben sie irgendwann vor ein paar Jahren so out of nowhere diesen Enduro Bike of the Year Test gewonnen. Und da seitdem habe ich sie eigentlich auf dem Schirm gehabt und habe mich dann auch genauer informiert. Und habe es immer beobachtet, habe auch überlegt, mir eins selber zu holen, ein Rapcon. Habe es immer im Auge behalten. Ich wusste, dass es ein extrem geiles Fahrrad ist und total unterm Radar ist. Und dann, als es dann letztes Jahr losging, als ich eben angefragt wurde von unserem Teamchef, vom Knut, ob ich mit einsteigen will in das Team, kam ich eigentlich mit der Idee auf ihn zu und habe gesagt, hey, ich würde eigentlich gerne mal Simplon anfragen. Ich habe das Gefühl, da schlummert was. Die werden, wie gesagt, so wenig wahrgenommen, sind unterm Radar, haben aber ein extrem geiles Fahrrad. Lass uns doch mal versuchen.
Und die haben vor allen Dingen auch ein extrem junges Team, oder? Da hat sich, glaube ich, gerade in den letzten 2-3 Jahren sehr, sehr viel getan. Es sind super junge Leute dahin, auch vor allen Dingen Enduro-Fahrer oder Trail-Fahrer, die da jetzt in Verantwortung mit sind. Und ich glaube, das tut der Marke auch extrem gut, ne?
Ja, das macht auch in der Zusammenarbeit extrem viel Spaß, vor allem, weil sie sind halt, es ist ja eine relativ kleine Marke im Vergleich zu vielen anderen. Das heißt, wir haben halt immer den direkten Draht zu jedem. Und da kannst du halt viel schneller und direkter Sachen auf die Beine stellen. Und wir erfahren natürlich dadurch auch eine große Wertschätzung, die in der Arbeit dann Spaß macht. Es wird jetzt sogar, ich glaube, es geht jetzt diese Tage los, sozusagen eine Trailblazers Special Edition geben mit unserer Lackierung.
Die übrigens mega geil ist. Gefällt mir extrem gut.
Vielen Dank. Kann ich nur dann weiterreichen direkt an die Kollegen von Simplon, weil die haben das designt. So ein bisschen eben in diesem Retro-Style.
Ja.
Wir feiern es auch.
Ja, ist mega schön.
Ist geil. Wir merken es auch bei den Rennen, also die Aufmerksamkeit auf das Bike ist ziemlich groß. Also, und jetzt wird die Geschichte dann eben auch komplett stimmig, das ist jetzt glaube ich nur bis zu Eurobike verkaufen in dieser oder anbieten in dieser Speziallackierung. Deswegen ist das natürlich eine coole Gesamtgeschichte jetzt auch. Ja, und wie gesagt, für Simplon war es ein großer Schritt. Wir sind zu ihnen hingegangen, haben gesagt, hey, wir glauben, ihr habt eins der geilsten Racebikes, aber keiner weiß es. Wie wär's, wenn ihr mit uns in den Weltcup startet und in unser Team einsteigt als Hauptsponsor? Und das war so der Startschuss, ja. Und alles hat eben auch wieder so klassisch angefangen. Ich habe es irgendwo zufällig mitbekommen eigentlich nur. Dann fand ich es selber gut und wollte es mir holen. Und jetzt haben wir auf einmal ein Weltcup-Team hier.
Wie ist das? Also du hast jetzt quasi so im Rennsport wirklich etablierte Marken wie Schwalbe als ein großer Sponsor, dem man natürlich im Grunde nichts mehr sagen muss. Also die sind halt wirklich da ganz weit vorne, unterstützen irgendwie alle großen Teams, die wissen, wie Rennfahren funktioniert. Den kann man natürlich immer noch Feedback geben und das ist halt super wichtig, aber grundsätzlich von dem, wie ein Rennteam aufgebaut ist, wie diese ganze Organisation dahinter ist, das weiß Schwalbe. Dann habt ihr Simplon, die sowas in dem Bereich noch nie gemacht haben. Merkt man da große Unterschiede oder kann man da voneinander profitieren?
Es funktioniert eigentlich super gut, weil bei uns ist es ja so, wir sind ein reines Privatteam. Das heißt, wir starten nicht als Factory-Team mit einer Marke, die komplett drin ist, sondern alle Sponsoren sind von uns von außen reingeholt. Und der Knut, wie gesagt, mein Kollege und Teamchef und ich, wir teilen uns da eben perfekt auch die Aufgaben auf. Er managt, er ist so der Teammanager, macht alles Organisatorische, hat auch schon Erfahrung mit Rennteams gehabt. Und ich eben mit meiner Seite Sportmarketing habe die letzten Jahre auch viele Athleten gemanagt. Corby, Fischi sind auch noch zwei Kandidaten, mit denen ich viel gemacht habe und von denen ich auch viel lernen konnte. Also zum Beispiel von Guido und Fischi habe ich vor allem am Anfang, ich habe alles aufgesogen, ich habe immer wieder gefragt. Und die zwei sind halt alte Hasen mittlerweile und auch super vernetzt. Und das war dann auch so mein Vorteil. Also ich konnte mir da relativ schnell viel Wissen aneignen und auch ein extrem gutes Netzwerk in der Branche aufbauen. Und dadurch war das dann einfach ein gutes Zusammenspiel, eben auch an solche Marken ranzukommen, aber dann auch in der Kombination schon das nötige Know-how zu haben. Wie müssen jetzt die Rädchen zusammengreifen, dass es dann als Team letztendlich funktioniert?
Man kennt das ja relativ viel, vor allem auch im Downhill-Sport, aber auch im Enduro, dass es halt ein Team gibt. Es gibt Team-Owners und die Sponsoren wechseln aber immer mal wieder. Also wie du halt schon gesagt hast, es sind keine Factory-Teams, sondern dieses Team hat halt mit dieser Marke zusammengearbeitet und danach mit dieser Marke. Wenn man jetzt so ein komplett neues Team gründet und noch nicht auf irgendwelche Strukturen zurückgreift, was sind da so die ersten Schritte, die man macht, um so ein Team zu gründen?
Das ist echt eine gute Frage, die du da stellst, weil das war echt letztes Jahr ein wahnsinniger Balanceakt und eine Challenge, weil genau wie du sagst, genau das ist es. Du hast weder eine Sponsorenplattform auf der einen Seite und du hast auch auf der anderen Seite nicht das Fahrerkonstrukt, was ich ja beides gegenseitig auch dann irgendwie, du kannst die eine Seite mit der anderen überzeugen und umgekehrt. Das heißt, das war wirklich eine große Challenge, weil wir mussten ja alle Bälle gleichzeitig in der Luft halten. Sprich, wir haben mit den Sponsoren gesprochen, was haben wir vor, was sind unsere Pläne, wie wollen wir das Programm aufbauen, und wir haben dann gleichzeitig mit den Fahrern gesprochen und haben gesagt, hey, wir sprechen mit den Sponsoren, das sind unsere Pläne, das haben wir mit den Sponsoren vor, das sind unsere Ziele. Hättet ihr Interesse, Lust da einzusteigen? Und das mit beiden Seiten gleichzeitig zu managen, war tough, zumal, ja, wie du weißt, letztes Jahr auch nicht das allergünstigste Jahr war, um ein neues Team zu gründen.
Ja.
Also das war wirklich Wahnsinn, das war ein Kraftakt. Aber irgendwann fällt halt dann der erste Stein und ab dann fügt sich so langsam alles zusammen. Also es ging dann los mit glücklicherweise eben Simplon, die sich dann auch zu uns gleich für 2 Jahre mindestens connected haben. So, und dann hast du die Basis da stehen. Die haben wiederum auch ihre Partner schon in der Bikebranche, wo man dann mal genauer sprechen kann, was so diese OEM-Geschichten und so angeht. So, und dann kommt eins nach dem anderen zusammen. Dann haben wir das große Glück gehabt auch, dass Rafa uns das Vertrauen geschenkt hat und Tamo auch. Tamo ist ja auch eine extrem spannende Personalie gewesen, so in der Pink Bike Academy schon unterwegs gewesen. Rafa, brauche ich nichts sagen, die kennen
wir. Hatten wir schon oft genug hier im Podcast, genau.
Also. Und dadurch hat sich dann das Puzzle letztendlich komplettiert. Rafa hat uns dann auch noch geholfen, so ein bisschen, was so die ihre Partner und sowas angeht, hat uns zum Beispiel auch mit zu euch connected, zu Schwalbe. Ja. Und so hat sich's dann zusammengefügt. Aber ja, war richtig tough letztes Jahr. Also du hast ja mitbekommen, viele Teams haben geschlossen.
Ja.
Die Budgets sehr gekürzt, vor allem im Racing-Thema. Deswegen bin ich dann jetzt auch froh, wenn dann hoffentlich alles wieder so langsam bergauf geht.
Ja.
Ich meine, es ist immer noch die Bike-Branche. Man muss sich da eigentlich keine Gedanken machen mit der ganzen Verkehrswende und Co. Das wird immer eine super stabile und große Branche bleiben und auch wieder wachsen in den nächsten Jahren.
Ja, also gehe ich auch ganz fest davon aus, weil zum einen, wie du sagst, Verkehrswende, zum anderen, es macht auch echt viel Spaß. Und daher ist es echt extrem cool. So, jetzt ist so ein, noch nicht ganz ein halbes Jahr, aber es sind schon einige Rennen gelaufen. Ihr habt schon echt gute Erfolge erfahren können. Ihr seid, habt den deutschen Meistertitel mit Rafa gewonnen. Ihr habt mit Tamo den finnischen Meistertitel. Das sind ja schon mal echt, echt coole Sachen. Was waren so die größten Herausforderungen? Was waren die größten Überraschungen in der ersten halben Saison?
Ja, also erstens mal, wie du gerade gesagt hast, wir sind jetzt gerade super erleichtert und happy, wie es soweit gelaufen ist. Die zwei nationalen Meistertitel waren super wichtig. Und wir sind gut in die Weltcup-Saison gestartet und haben auch gesehen, dass so dieses Gesamtkonstrukt, was wir auch so aus Co-Sponsoren aufgebaut haben, dass das funktioniert, dass wir ein schnelles Bike haben und dass wir es geschafft haben, jetzt auf der Rennstrecke durch die Fahrer Gas zu geben und was so abseits der Rennstrecke, wie der Mindpart angeht, auch in der Vermarktung, dass wir uns eben auch gleich beweisen können. Das ist das, wo wir jetzt echt erleichtert sind, aber es geht gleichzeitig auch jetzt weiter, gibt kein Durchschnaufen. Jetzt nach sozusagen zur Saisonhälfte und Eurobike-Zeit geht schon wieder der Hustle los fürs nächste Jahr und wir wollen jetzt auch schauen, dass wir uns da auf stabile, langfristige Beine stellen mit unseren Partnern, was, denke ich, ganz gut aussieht. Und dann hast du aber gleichzeitig noch, weil wir halt einfach komplett neues Team sind, vor allem im Winter, diese ganzen Learnings gehabt. Du machst ja alles zum ersten Mal, du kommst zum ersten Mal zusammen, du machst das erste Mal Teamcamp, du planst das erste Mal Reisen, du bist das erste Mal bei einem Rennen. Das heißt, jedes Zahnrädchen kommt zum ersten Mal zusammen und muss sich auch so ein bisschen eingrooven. Und dadurch hast du natürlich immer wieder mal so, es können ganz kleine Sachen sein, Prozesse, Themen, Abstimmungen, wo man halt einfach alles erstmal sozusagen richtig verorten muss. Und man merkt schon, es wird jetzt von Rennen zu Rennen so ein bisschen besser und wir sind alle eingespielt. Und ja, was natürlich auch als ganz neues Team eine Challenge war jetzt im Winter. Du hast ja erstmal noch nichts. Ne? Mhm. Du hast da noch nichts von den Vorjahren, Fahrräder, Teile oder sonst was. Das heißt, und auch wieder in der aktuellen Lage, wo man nicht so schnell an manche Sachen rankommt, das war eine Challenge, dass wir die ersten Bikes zusammen basteln und fertig kriegen fürs Training. Also wirklich so Stück für Stück hat alles genau gerade, aber wieder letzte Rille, wie so oft in der Bikebranche, letzte Rille gerade so geklappt und dass wir unser Programm durchziehen konnten. Also das waren so die Hauptchallenges, vor allem im Winter, bis dann mal die Saison so richtig ins Rollen kommt.
Es ist ja oft so, dass man halt schaut, okay, mit den Athleten, wir haben jetzt einen Hauptsponsor und die Athleten sollten in dem Bereich, wo der Hauptsponsor möglichst viel verkauft, sollten die halt irgendwie auch groß bekannt sein. Jetzt habt ihr natürlich mit dem deutschen Markt die Rafa, die halt sehr bekannt ist und damit natürlich auch perfekt für Simplon ist. Ihr habt halt aber auch Tamo als Finne und ich würde jetzt Finnland nicht als den Hauptabsatzmarkt von Simplon ansehen. Ist das trotzdem ein Thema, wo man sich so Gedanken macht, müssen wir da vielleicht noch jemanden dazu nehmen, der noch andere Länder bedient? Oder gibt es dieses Thema eigentlich gar nicht mehr, weil natürlich alles so vernetzt ist und ein Tamo in Italien, in Frankreich oder sonst irgendwas und natürlich auch in Österreich genauso funktioniert wie jetzt eine Rafa?
Nee, du hast schon ein Stück weit recht. Also man schaut schon immer mit einem Auge drauf, wie die Teamkonstellation auch für die Partner funktionieren kann. Tamo ist jetzt ein gutes Beispiel. Den kennen jetzt, sage ich mal, in Deutschland nicht so viele. Aber man hat gemerkt, dass ihn wiederum viele durch seine Zeit in der Pink Bike Academy kannten, dadurch auch so ein bisschen in der USA. Und was man gerade auch bei uns an Sponsoren merkt, speziell die jetzt, die im Nordic-Bereich noch nicht so unterwegs sind, dass der Tamo da so eine Zugkraft hat, dass es da schon jetzt auch spannend für sie wird. Er ist da halt echt mit Abstand der Nummer 1 Enduro-Fahrer. Er ist ja auch der amtierende Downhill-Champion. Mhm. Wird jetzt auch mit dem Enduro-Bike wieder verteidigen. Und jetzt wird es gerade interessant, da entstehen gerade so ein paar neue Geschichten, die total, denke ich, auch für unsere Sponsoren spannend sind. Aber ja, wie du sagst, ich schaue schon immer mit einem Auge auch drauf, dass man in der deutschen Bike-Branche so ein bisschen an Fuß vielleicht drin hat durch einen Fahrer. Und was natürlich auch wieder dazu kommt, ist das Thema E-Bike, dass man schaut, dass man sich da irgendwie auch richtig aufstellt, auch was so die Zukunft und so angeht. Ja, hat man schon ein Auge drauf, aber man kann auch, wenn man sich gut sozusagen vermarkten kann und marketingtechnisch so auf Social Media und so, kann man sich heute schon auch gut präsentieren, sag ich mal, unabhängig davon, wo die Fahrer jetzt herkommen. Ne?
Wenn wir jetzt schon über die Zukunft reden, ist jetzt für mich die Frage, wir sind das erste Mal in so einem Bereich, wo man Enduro-Rennen auch noch relativ kurzzeitig buchen kann. Also es war halt, die letzten Jahre war immer alles am Jahresanfang schon ausgebucht und dies und das. Und es war ein Sport, der wirklich extrem geboomt hat. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass du dich heute entscheiden kannst, übermorgen ein Rennen zu fahren. Deshalb ist die Frage, wie geht's denn dem Enduro-Sport gerade?
Ja, ist eine gute Frage. Zumal, was ich immer noch finde, ich glaube, das hat sogar auch die Rafa mal bei dir gesagt, dass das Enduro-Bike eigentlich mit das geilste und vielseitigste Bike in der Branche ist. Ich meine, jeder, der, sag ich mal, so wie wir unterwegs sind, was macht am meisten Sinn, sich zu kaufen, wo man alles mitmachen kann, ist eigentlich ein Enduro oder ein E-Enduro, dann bist du versorgt. Was halt wichtig ist jetzt, ist, dass man da mal eine klarere Linie auch noch hinbekommt, was so die Entwicklung angeht. Ich glaube, sie haben jetzt lange versucht, den Sport so hinzukriegen, dass man irgendwie so wie beim Cross-Country und Downhill auch zumindest teilweise vielleicht auch übertragen kann. Und dann haben sie auch noch lange jetzt versucht, dieses E-Bike-Thema irgendwie einzugliedern, dieses Racing-Thema, was so extrem von der Branche eben auch gepusht wurde. Und da wurde sich vielleicht auch so ein bisschen verzettelt. Ich glaube, man muss einfach so eine klare Linie jetzt reinkriegen und den Enduro-Sport wieder sauberer auch positionieren, so in der Außendarstellung und vor allem halt im Rennformat. Das wäre, glaube ich, wichtig. Ich glaube, ihm geht es jetzt nicht schlecht, aber ihm ging es natürlich auch schon besser. Aber auch früher war es ja jetzt nicht so, dass man jetzt was so, keine Ahnung, Übertragung und Berichterstattung, dass man das sich fach besser machen konnte. Das gibt halt einfach auch die Disziplin an sich nicht her. Es ist, man muss einfach schauen, dass man mit den Kanälen, die man hat, dass man da so ein bisschen bessere Ideen hinbekommt noch.
Aber ist das was, wo du auch jetzt als Teammanager helfen kannst? Also nicht nur deinem Team, sondern auch den Veranstaltern, weil du eben nicht nur durch diese Mountainbike-Brille guckst? Weil für Mountainbiker ist ja viel, also einige Sachen sind dann einfach klar, die aber für normale Zuschauer gar nicht klar sind. Und dass du da vielleicht auch so ein bisschen einen anderen Blick drauf hast?
Ja, ich denke schon, dass ich da helfen kann. Also es entsteht aktuell auch so, herrscht im Hintergrund so eine Diskussion, was man eben machen kann, was man besser machen kann. Ich finde die Zeichen jetzt schon mal sehr positiv, dass eben jetzt auch eine Weltmeisterschaft da ist. Der UCI-Kanal im Hintergrund, so diese Social-Media-Plattform, hat jetzt die kleineren Teams auch und die Enduro-Teams ganz gut supportet in den letzten Monaten. Das fand ich persönlich ganz gut. Und jetzt muss man aber wirklich auch schauen, dass man eben diese Regularien und das Rennformat anpasst. Ich habe da auch schon mal so konkrete Ideen, habe ich da schon eingebracht, was vielleicht der Entwicklung auch helfen könnte.
Also, zum Beispiel?
Ja, um jetzt mal zwei Beispiele zu nennen oder ein Beispiel zu nennen. Ich finde immer noch, man muss das E-Bike-Format endlich mal ein bisschen stärker abkoppeln von dem normalen klassischen Enduro-Format. Warum versucht man immer nachzumachen? Warum versucht man mit dem E-Bike-Format das normale Enduro-Format immer noch so stark nachzumachen? Da wirst du nie die Akzeptanz kriegen, die Branche ja auch haben will. Du musst, klar, es gibt die Power-Stages und die Rennen sind extrem lang. Das ist schon spannend, aber da kannst du doch noch mehr draus machen. Du kannst zum Beispiel auch mal, keine Ahnung, ein E-Enduro-Rennen machen, was so King of the Hill-mäßig wirklich nur bergauf geht. Kannst du eine Serie entwickeln, wo jedes Rennen ganz anders aussieht. Du kannst zum Beispiel ja auch die Locations ganz anders nutzen. Mit einem anderen E-Enduro-Format kannst du dann auch mal zum Beispiel in Deutschland wieder mehr Rennen machen, weil du brauchst ja nicht immer die hohen Berge, wo es irgendwelche großen Trails und was weiß ich gibt, sondern ja, wie gesagt, du machst noch mehr Uphill, du koppelst es einfach noch stärker auf dieses E-Bike-Thema ab. Du kannst auch mal Mixed-Formate machen. Vielleicht ist das sowieso die Zukunft, dass es in Zukunft nur noch eine Enduro-Disziplin gibt und die besteht aus E und Bio. Und du musst halt dann der Beste in beiden sein, um die Overall zu gewinnen. Und dann gibt es halt entweder gemischte Tage oder es gibt mal zwei Rennen so und drei Rennen so. Also das sind.
Ich meine, das ist halt spannend, weil ich finde ja, dass ein Enduro-Fahrer eigentlich so der kompletteste Fahrer sein muss. Und dann wird das, was du sagst, natürlich super dazu passen. Also wirklich der vielleicht jetzt nicht der schnellste Downhill ist oder nicht der schnellste Uphiller, aber er ist halt insgesamt einfach der schnellste über den ganzen Tag. Und da finde ich das schon spannend. Ja?
Ja, ich glaube, es könnte aus sportlicher Sicht sehr spannend sein, weil du hast dann echt ganz neue Möglichkeiten, solche Rennen aufzubauen, so Stages aufzubauen und einfach auch den Rennkalender aufzubauen. Und natürlich ist es dann auch wieder wahrscheinlich für die Branche super spannend, weil du hast halt dann das klassische Enduro-Racing, was ja schon jeder noch liebt und dabei behalten will, vermischt mit diesem wichtigen Thema E-Bike, was für die Branche wichtig ist. Und ich glaube auch für die Fahrer, also was so mein Austausch jetzt war, wäre das schon auch interessant, weil jedem macht das E-Enduro-Fahren schon auch Spaß. Und alles hat so seine technischen Feinheiten, was man können muss. Uphill ist auch so ein Thema, kannst du nicht aus dem FF, das musst du schon lernen. Und dann bist du halt der ultimativ beste Fahrer, wenn es so eine gemischte Disziplin hat. Das ist, glaube ich, schon auch ein Anreiz.
Das ist zum Beispiel, was Texi gesagt hat, der ja dann eben auch deutscher Meister geworden ist, dass es relativ knapp war bei manchen Enduro-Stages wirklich von A nach B, also quasi von Zielpunkt zu Startpunkt zu kommen. Man musste wirklich durchpowern. Und da hatte er den Vorteil, dass er eben vorher diese E-Bike-Enduro-Rennen gefahren ist, wo das eigentlich gang und gäbe ist. Also du kommst quasi runter, machst im Fahren deine Brille ab, fährst weiter. Und das kannte er eben schon. Und von daher war es für ihn gar nicht so eine große Umstellung. Und das ist ja genau das, was du sagst, ne? Also man kann halt einfach so diese Sachen miteinander paaren. Und das ist dann echt ganz cool.
Ja, das stimmt. Also ich habe das auch von Fischi gehört. Der Fischi hat auch mal gesagt, er ist noch nie so anstrengende Rennen gefahren wie diese E-Enduro-Rennen, weil man tritt ja auch öfter mal über die Unterstützung hinaus und dann wird es natürlich richtig also anstrengend und die sind auch ultra lang. Also ja, das ist ein guter Punkt. Ja.
Hört sich auf alle Fälle gut an. Ja. So, jetzt als letzte Frage natürlich noch. Ihr habt euch im letzten Jahr Gedanken gemacht, ihr möchtet dieses Team machen. Über den Winter ist das Ganze zustande gekommen. Jetzt gibt es das erste halbe Jahr dieses Team mit allen möglichen Rennen. Ihr werdet euch auch Gedanken gemacht haben, wie soll es weitergehen? Wie möchtet ihr das Team in die Zukunft führen?
Also unser nächstes Ziel ist uns jetzt, nachdem wir gezeigt haben, was wir drauf haben dieses Jahr, auf der Piste und neben der Piste mit unseren Sponsoren einfach langfristig erstmal zu etablieren und in die nächsten ein, zwei Jahre reinzugehen. Mit einem festen Sponsoren-Setup, mit mehr Budget, dass wir da einfach stabil unterwegs sind. Bei uns ist der Riesenvorteil auch wieder durch Simplon, dass wir gewaffnet sind, egal was kommt. Ich meine, du bist ja auch manchmal mit Kollegen von den Simplon-Botschaftern unterwegs. Egal ob mit oder ohne Motor oder Light oder was auch immer, es ist alles da und alles gut. Das heißt, da sind wir für alles aufgestellt. Und grundsätzlich wollen wir uns da auch eigentlich ziemlich modern sehen. Wir hatten jetzt zum Beispiel gerade überlegt, Lars, unser Junior, ob er mal bei einem Gravel-Rennen mitfährt. Das werden wir vielleicht auch mal in Zukunft machen. Mit Rafa und Tamo haben wir natürlich auch zwei extrem gute Downhiller im Team. Also je nachdem, was sich so auch im Rennkalender anbietet, was so bei Simplon noch fahrradtechnisch möglich ist, sind wir da, schauen wir immer in alle Richtungen. Also wir wollen uns nicht als konventionelles Enduro oder E-Enduro sehen, sondern wir sind halt ein Racing-Team und da wollen wir auch so ein bisschen wieder speziell bleiben. Also es kann immer mal auch nach rechts und links ein paar Spezialgeschichten geben, so disziplinübergreifend.
Das hört sich sehr, sehr gut an und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und bin mir sicher, es wird gut. Vielen, vielen Dank, dass du heute den Weg hier hingefunden hast. Mir hat es großen Spaß gemacht und jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen, irgendwo mal zusammen Radfahren zu gehen.
Ja, sehr gerne. Das machen wir ganz bald und vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.
Bis bald.